2 Podcast. Menschen, Medien, Marken.
Herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Clubhouse-Runde. Am Montag, den 1.3., haben wir im Turi 2 Clubraum zur Frage diskutiert, wie wird die Kommunikationsbranche divers? Ziel war nicht nur eine Bestandsaufnahme zu liefern, sondern möglichst konkrete Schritte zu zeigen, wie wir uns weiterentwickeln können und die Welt in Medien und Kommunikation so abbilden, so divers abbilden, wie sie ist. Diskutiert haben Katarzyna Mull-Wolf, Verlegerin des Verlags Inspiring Network, der Menschenrechtsaktivist Raul Krauthausen und die Journalistin und Gründerin des Diversity-Magazins Daddy, Kemi Fatoba. Außerdem haben mitdiskutiert Nora Pfützenreuter, sie ist Social Media Redakteurin bei RTL, und Ulrike Krämer, die sich für Altersgerechtigkeit einsetzt und als Generationsbotschafterin unterwegs ist. Durch die Runde führen Turi 2 Vize-Chefredakteurin Elisabeth Neuhaus und Clubhouse-Redakteurin Tess Kadiri.
Und damit zu den Gästen. Ich sehe, wir sind vollständig wunderbar. Zuerst mal Raul, du bist seit Jahren Menschenrechtsaktivist und kämpfst für Inklusion und Barrierefreiheit, auch mit deinem Verein SozialheldInnen. Ihr habt 2010 ja die Online-Karte wheelmap.org für rollstuhlgerechte Orte in Städten gestartet und außerdem beratet ihr Redaktionen. Was machen MedienmacherInnen eigentlich immer wieder falsch, wenn sie über Menschen mit Behinderungen berichten?
Nicht nur Medienmacherinnen, sondern eigentlich auch gerade in der aktuellen Corona-Pandemie kann man das immer wieder sehen, gehen Medien davon aus, dass behinderte Menschen entweder in Sondereinrichtungen leben, also in Heimen oder in Sonderfahrdiensten oder in Sonderschulen leben, und sind dann immer total überrascht, wenn es jemand mal nicht tut. Dabei lebt die Mehrheit der behinderten Menschen außerhalb dieser Einrichtungen und Institutionen. Und Journalistinnen gehen gerne davon aus, dass behinderte Menschen leiden. Also, dass sie tapfer ihr Schicksal meistern, trotz ihrer Behinderung etwas tun. Aber die wenigsten beschäftigt so intensiv ihre eigene Behinderung. Viele leben einfach damit, so wie andere mit ihrer Haarfarbe. Und ich wünsche mir mehr Normalität in der Berichterstattung über Behinderung und weniger Bewunderung.
Kasia, danke schön übrigens, Raul, für deinen Beitrag. Kasia, du bist Verlegerin und Autorin, außerdem geschäftsführende Gesellschafterin des Verlags und Inspiring Networks und Aufsichtsrätin der FAZ und übrigens Medienfrau des Jahres 2018, zumindest nach dem Ranking des Emotion Magazines. Wie kriegst du das eigentlich hin? Also wie ist das Gefühl für dich als weiße Frau? Wie kriegst du das hin, Diversität im eigenen Verlag hinzukriegen? Beziehungsweise denkst du, dass du das aktuell überhaupt schaffst oder bist du noch auf dem Weg dahin?
Also Diversität im Sinne von verschiedenen Arten oder von Frauen hinzubekommen, bekommen wir sehr gut hin. Also wir bekommen weniger, sage ich mal, eine hohe Männerquote hin, muss ich zugeben. Also wir haben 8% Männerquote bei uns im Haus. Das ist bei uns nicht so leicht. Wir suchen immer wieder in Anzeigen mehr Männer, aber ich glaube, das Sujet, was wir behandeln, ist einfach sehr, sehr weiblich. Wir achten aber drauf und uns ist wichtig, in unserer Berichterstattung unsere Macht sozusagen dazu zu nutzen, um Diversität und einfach die Sichtbarkeit von Frauen und mehr zu zeigen und moderne Rollenbilder zu prägen.
Danke, Kasia, dafür. Werden wir noch mehr von hören, denke ich, im Laufe der nächsten Stunde. Ulrike, du bezeichnest dich als Generationsbotschafterin und setzt dich in der Rolle für einen altersübergreifenden Austausch ein. Wenn du online einen Artikel liest, wenn du die Zeitung aufschlägst oder das Radio einschaltest, welche Altersgruppe kommt aus deiner Sicht zu viel und welche zu wenig zu Wort?
Sehr unterschiedlich, natürlich kanalbezogen, aber wo es mir halt besonders auffällt und wofür ich mich jetzt einsetze, ist halt die Integration aller Altersklassen in der Arbeitswelt. Und da ist zunehmend ein Jugendkult und eben auch eine Tendenz wieder, jetzt auch in der Krise, sich demografisch wieder zu lösen von bestimmten Zielgruppen. Und da ich selber Best Ager bin, kann ich natürlich aus meiner Warte und meiner Berufserfahrung von über 25 Jahren in den Medien, in den Agenturen und dergleichen, kann ich natürlich berichten. Und da setze ich meinen Finger in die Wunde und setze mich für eine Alterslosigkeit an und generationsübergreifend nach Lebensphasen orientierte Arbeitswelten, die aber dann bitte übereinstimmen mit der Regierung, die bis 70 oder 67 ja möchte. Danke.
Danke dir, Ulrike. Als nächstes bist du dran, Kemi. Du bist Co-Founder und Editor-in-Chief des Daddy Magazins. Und das ist nicht nur ein ziemlich cooler Name für ein Magazin, wenn ich auf der Website, also ich bin da gerade drauf, vielleicht der Aufruf für euch als ZuhörerInnen oder auch PanalistInnen mal drauf zu gehen, dann ist die Website auch ziemlich cool gestaltet. Man hat zum Beispiel anstelle von einem Pfeil einen, ich glaube, eine Aubergine. Also ich bin sicher, Kemi, Daddy. Daddy ist ein cooler Name, auch in meiner Generation vor allem. Aber wie kamst du darauf, dein Magazin so zu nennen?
Also, das war irgendwie, das hat begonnen, könnt ihr mich gut hören? Ja, ich habe nämlich Kopfhörer, die ein bisschen rascheln.
Soweit alles gut, kein Problem.
Okay, gut. Ja, also Daddy, der Name hat damit begonnen, dass wir so einen Inside-Joke hatten unter Freunden, Freundinnen. Und wir dachten uns auch, dass wir über, also bei Daddy geht es darum, dass wir über alle Aspekte von Diversität sprechen und das auf eine Art und Weise machen wollen, die zugänglich ist. Und deswegen haben wir uns auch einen Namen ausgesucht, der nicht so super ernst ist und mit dem auch viele etwas anfangen können, weil Daddy ist eben so, es gibt halt so die Leder-Daddies, es gibt Sugar-Daddies, es gibt lesbische Daddies, es gibt den eigenen Vater, der eine super tolle Figur sein kann oder auch eine Problemfigur sein kann. Und wir wollten irgendwie so alles zusammenbringen und der Daddy sein oder die Daddy sein, mit denen, die für alle da sind, so quasi.
Danke, Kemi. Last but not least, Nora, du betreust für die Mediengruppe RTL den TikTok-Kanal Willkommen zu Hause mit Kemi Fitova, der über Rassismus aufklären soll und über Rassismus aufklären möchte. Letzte Woche gab es ja bei euch eine Black Lives Matter-Themenwoche. Ist das auch irgendwo ein Eingeständnis des Senders? Wir müssen in Sachen Diversität dringend was tun?
Ich musste ganz kurz sagen, also genau, Kemi ist Presenterin für unseren TikTok-Kanal Willkommen zu Hause und ich bin Social-Media-Redakteurin bei der Mediengruppe RTL für Instagram und Facebook vor allem. Wobei wir in diesem Monat jetzt eine Aktionswoche gemacht haben zum Thema Antirassismus und vor allem halt auch zum Black History Month. Und der hat quasi auf allen unseren Social-Media-Plattformen stattgefunden, also auf Instagram, Facebook und TikTok vor allem. Genau, und was wir eben auf Instagram gemacht haben, ist, dass wir versucht haben, Schwarzen und People of Color eine Plattform zu geben und ihnen unsere Reichweite zu geben und eben auf diese Themen aufmerksam zu machen. Zum Beispiel hatten wir da einige Takeovers mit Creatorinnen, zum Beispiel auf Punkt 12 zum Thema Lifestyle mit der Irene Asamoah. Genau, das ist eine YouTuberin und da ging es zum Beispiel auch bei einem anderen Takeover mit Jonah Curley Haircare um das Thema Afro-Haarpflege. Und wir haben auch generell über Kultur gesprochen, zum Beispiel mit einem Düsseldorfer Musikproduzenten, den wir auch zum Thema kongolesische und koreanische Kultur befragt haben.
Danke an alle in die Runde. Danke für eure Beiträge. Und wir würden ganz gerne mit einer sehr simplen Frage starten, wenn man sich das Thema unseres heutigen Panels anschaut. Wie wird die Kommunikationsbranche divers? Bevor wir das besprechen, müssen wir erstmal die Frage klären, was ist denn Diversität? Ich habe nämlich in den letzten Tagen gemerkt, der Begriff kann, vor allem muss ich kurz anmerken, von etwas älteren weißen Männern ganz anders aufgegriffen werden, als, glaube ich, wir das tun würden. Aber damit wir ein allgemeines Verständnis haben, ihr könnt euch gerne melden, indem ihr euch unmutet, langsam und wieder mutet. Dann wissen wir, dass es eine Meldung ist. Und dann würde ich ganz gerne an euch abgeben. Erklärt ihr mal, wie seht ihr Diversität, wie definiert ihr den Begriff? Nicht alle auf einmal, dann würde ich, okay, super, Kasia.
Kasia, also ich finde es ganz wichtig, dass wir hier über Diversität sprechen und eben nicht nur über Mann und Frau. Also ich meine, da zum Thema Gleichberechtigung gibt es ja auch noch wahnsinnig viel zu tun, aber dieser Begriff ist ja einfach breiter, dass wir die ganze LGBT-Community mitsehen und zeigen über unsere Medien, dass die Welt einfach divers ist, ja, dass sie nicht nur eben aus weißen Altmännern besteht, sondern dass wir verschiedene unterschiedliche Blick Blickwinkel brauchen, die auch unsere Unternehmen erfolgreicher machen. Und das müssen wir in unseren Medien auf allen Kanälen eben auch sehen, damit wir auch die Jugendlichen und alle prägen und allen zeigen, dass Chancengleichheit für alle in unserem Land besteht. Und eben nicht nur für weiße Männer und auch nicht nur für Frauen, ja, also sondern für alle.
Super. Ulrike hatte sich, glaube ich, zuerst gemeldet und direkt danach Kimi.
Ja, also ich würde mich da eben nach dem Grundgesetz richten und eben alle Menschen sind gleich und danach muss man sich richten. Und der zweite Blick ist dann eben die Abbildung der Gesellschaft. Und da muss man sich natürlich anpassen und da kommen einige nicht mit. Also ich spreche jetzt mal gegen meine eigene Generation, aber ich selber schon. Und ich möchte eben darauf aufmerksam machen, unsere Gesellschaft verändert sich ja auch. Und entsprechend müssen wir dann auch mal genauer hingucken und dann überlegen, welche Gruppen wir jetzt stärker noch mit einbeziehen müssen. Wo fehlt Kommunikationsaustausch, wo fehlen Kanäle, Medien und Möglichkeiten, vielleicht auch Sprachthemen.
Also Diversity auch im Sinne von gesellschaftliche, verschiedene Gruppen denken. Okay, Kimi, wie macht ihr das bei euch? Was heißt Diversity beim Daddy Magazine?
Also bei Daddy und auch generell bei allen, die bei Daddy beteiligt sind, ist einfach Diversität Realität. Also ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn über das, was für mich ganz normal ist, auf so einer theoretischen Ebene gesprochen wird, weil unsere Gesellschaft ist natürlich divers. Es gibt schwarze Menschen, es gibt People of Color, es gibt queer Menschen, es gibt Menschen mit Behinderungen, die einfach überall in der Gesellschaft vorkommen, aber in den Medien kaum repräsentiert werden. Und ich finde es immer so, ja, ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn ich mich selbst nicht in den Medien repräsentiert sehe, wenn ich mich nicht abgeholt fühle, wenn da irgendwie Menschen für mich sprechen, die absolut nichts mit mir und mit meinen Freundinnen und Freunden zu tun haben und mit meiner Lebenswelt. Das fühlt sich manchmal an wie so ein Paralleluniversum. Also in meinem Universum ist alles divers und inklusiv. Und da muss man auch gar nicht drüber sprechen, sondern das ist selbstverständlich. Und dann gibt es dieses parallele Universum, wo man dann irgendwie so, wo das ein komisches, absurdes, theoretisches Konstrukt ist.
Ich frage mich ja, wie man diese beiden Universen irgendwie zusammenbringen kann. Also du sagst, du fühlst dich da gar nicht abgeholt. Teilweise, wenn du jetzt Medien konsumierst, wie lässt sich das ändern aus deiner Sicht? Also eigentlich müssten dann alle MedienmacherInnen mal einen Workshop belegen, wie ich die Gesellschaft repräsentiere. Aber also wie lässt sich das konkret umsetzen? Was wären da deine Vorschläge?
Also wir machen ja auch Consulting mit Daddy, deswegen kommt gerne zu uns. Nee, aber ich würde sagen, grundsätzlich ist es also ich finde so, der einfachste Weg, um Diversität zu gewährleisten, ist, dass das auch in den Führungsetagen passiert. Weil es ist immer einfach, eine Person als Moderatorin oder Präsenterin irgendwie zu engagieren. Die macht das dann so für ein paar Folgen und kaum ist die Person weg, ist die Diversität auch wieder verschwunden. Und dem kann man nur entgegensteuern, wenn sich Diversität in der Führungsetage widerspiegelt. Und was Kasia gemeint hat, so von wegen, es geht nicht nur darum, dass zu viele alte weiße Männer in den Führungsetagen sind. Und ich finde auch, das ist irgendwie so ein Pauschalargument, wo ich mir denke, so alte weiße Männer haben auch ihre Daseinsberechtigung, man muss jetzt nicht alle irgendwie von ihren Jobs wegkicken. Aber ich finde auch nicht, dass man irgendwie so das Patriarchat, das weiße Patriarchat durch das weiße Matriarchat ersetzen kann und damit ist die Sache schon getan, sondern ich würde mich einfach freuen, wenn ich freue mich jedes Mal, wenn ich schwarze Menschen, People of Color, queere Menschen, Menschen mit Behinderungen und so weiter auch ganz oben sehe und nicht nur immer so als Token vor der Kamera.
Raul, wolltest was sagen, bitte.
Ja, ich beobachte eigentlich schon immer in dem ganzen Diskurs über Diversity und Vielfalt, dass das Merkmal Behinderung, wenn überhaupt, als letztes oder gar nicht mehr genannt wird. Und wir sehen das auch bei zahlreichen Tagungen, Kongressen, Veranstaltungen, Messen und so weiter. Überall da, wo inzwischen von Diversity die Rede ist, geht es vor allem um das Thema Gender. Und das Thema Behinderung findet dann eben kaum statt. Und das, obwohl 10% unserer Gesellschaft eine Behinderung hat, die am schnellsten wachsende Minderheit der Welt ist und gleichzeitig auch irgendwie aber noch so tabuisiert ist in unserer Gesellschaft, dass viele sich auch nicht trauen, darüber zu reden und dann auch Berührungsängste haben und es dann einfach weglassen. Und ich finde es beim Thema Behinderung sehr auffällig, dass wenn dann auf Veranstaltungen das Thema stattfindet, es meistens von nicht behinderten Menschen repräsentiert wird. Und das ist hochproblematisch.
Woran liegt das? Also kennen sich nicht behinderte Menschen zu wenig damit aus? Wollen sie sich nicht damit beschäftigen? Woran liegt das? Und wie können wir das ändern?
Ja, also meine These ist, beziehungsweise nicht nur meine, sondern auch die der Behindertenbewegung, dass es für ein Unternehmen erstmal relativ niedrigschwellig kostengünstig ist, sagen wir mal, irgendwas mit dem Thema Gender zu machen oder mit dem Thema LGBTIQ+, oder auch mit dem Thema POC und Migration, weil das kostet erstmal nichts. Da muss das Gebäude nicht umgebaut werden, da muss kein Gebärdensprachdolmetscher bezahlt werden und so weiter. Und sobald es aber um das Thema Mensch mit Behinderung geht, dann wird es sehr schnell ein Thema von Kosten. Und davor haben dann viele Verantwortliche Angst, schrecken irgendwie zurück. Und dann hat das Thema Behinderung aber natürlich auch ganz viel mit Verwundbarkeit, mit Verletzlichkeit für viele Menschen zu tun. Und viele haben dann einfach, weil sie auch in ihrem Freundeskreis vielleicht oder in ihrem Bekanntenkreis einfach kaum Berührungspunkte haben. Je älter sie werden, desto schwieriger fällt es den nicht behinderten Menschen, sich diesem Thema zu öffnen. Und dann hilft es halt auch nicht zu sagen, ja, in meinem Umfeld ist mir das eigentlich egal. Weil ich glaube, die eigene Verwundbarkeit ist niemandem egal. Und wenn Behinderung im Raum ist, dann fühlen sich Leute oft irgendwie verwundbar. Das versuchen wir auch ebenfalls mit Workshops natürlich zu hinterfragen und auch zu lösen. Aber es ist noch eine Menge zu tun.
Raul, das war gerade ein ziemlich krasser Punkt. Du sagst also, dass sich Unternehmen zum Beispiel oder auch Medienhäuser einfach nicht die Mühe geben wollen, Geld zu investieren. Aber trotzdem, also du hast ja gesagt, das wäre zum Beispiel bei behinderten Menschen, das wäre der Schritt, den sie nicht gehen wollen. Und ich stimme dir absolut zu, das ist schon krass. Und das Interessante ist ja, oder das Erschreckende, dass es eben nicht so kostenaufwendig ist, POC-Leute oder zum Beispiel das Gendern einzubauen. Und selbst da, wir ja gerade diskutieren und 1000 Clubhouse-Talks bzw. Rooms haben. Also ich finde schon krass, wie schwer doch diese kleinen Schritte zu sein scheinen. Und Kasia, während Raul geredet hatte, hattest du dich gemeldet. Also gerne, wenn deine Meldung noch steht, du bist dran.
Vielen Dank. Ich glaube, dass wir einfach sehen müssen, dass wir zum Thema Diversität ja wahnsinnig spitz diskutieren, wenn wir jetzt über Behinderung diskutieren, also die sichtbar machen von Menschen mit Behinderung sprechen, wenn wir es ja nicht mal bei den Frauen hinkriegen. Ja, ich glaube, das muss man einfach sehen, dass sich die Gesellschaft und Unternehmen einfach viel langsamer verändern, viel mehr Regeln, feste Regeln in Deutschland brauchen, glaube ich, als in anderen Ländern, um sich zu verändern. Und insofern, glaube ich, dauert das so lange, weil wir an dem ersten Punkt Frauen und Männer und da Gleichberechtigung ja noch so weit hinten sind, ja. Was es nicht besser macht. Also so wichtiger ist es ja, dass wir darüber diskutieren und dass alle das dazu beitragen, dass sowohl in Unternehmen wie auch in den Medien klar wird, dass die Welt einfach divers ist und sie auch so dargestellt werden muss. Aber ich glaube, man muss einfach gucken, welche Schritte muss man gehen, welche Erfahrungen haben andere, wie man sowohl Unternehmen wie auch Medien verändern kann, um voranzugehen. Ja, ich glaube, da brauchst du einfach konkrete Lösungsvorschläge und es braucht trotzdem auch Geduld, weil wir eben schon allein mit den Frauen ja nicht so weit sind. Ja.
Die Welt ist divers und muss auch so abgebildet werden. Das ist ein interessanter Punkt, auf den Kemi und Ulrike direkt eingehen wollen. Erstmal Kemi, aber ich wollte noch darauf hinweisen, Nora, du hast noch nicht geteilt, wie du Diversität definierst. Also wenn du willst, kannst du danach direkt dran sein, will ich nur schon jetzt anmerken. Aber Kemi, ich glaube, du hast direkt was auf Kasias Punkt zu sagen.
Ja, ich finde es ganz wichtig, dass wir nicht nur in diesen Kategorien denken, so schwarz, POC, Menschen mit Behinderungen, sondern ja, natürlich, wir brauchen mehr Frauen in den Führungsetagen, aber warum können es keine Frauen sein, die eine Behinderung haben oder die of color sind? Also Raoul ist zum Beispiel sollte nicht nur Ansprechpartner sein für Themen, die sich rund um Behinderung drehen, und ich sollte nicht nur Ansprechpartnerin sein für Themen, die sich rund ums Schwarzsein drehen, sondern wir können genauso Experten für alles andere sein. Und ich verstehe nicht, warum das immer so getrennt behandelt werden muss. Also natürlich, wir brauchen mehr Frauen in den Führungsetagen, aber dann kann man das Frauenbild auch ein bisschen diversifizieren.
Das eine geht mit dem anderen Hand in Hand. Ulrike, wolltest du das Gleiche sagen?
Ja, ich wollte eigentlich noch auf den Raul eingehen und nochmal darauf hinweisen, dass auch das über die Hälfte der Gesellschaft ist ja jetzt schon bald dann eben älter. Und dass wir eben alle vergessen, wir werden ja alle älter, und dass wir dann eben, egal welches Gender und Religion und Aussehen und so weiter, und dass dann eben halt auch zunehmend Behinderungen reinkommen in den Alltag. Also es fängt bei den Augen an, bei den Ohren, die Gliedmaßen und so weiter und so weiter. Also irgendwann ist es so, dass es eben auch wirklich wichtig ist, eine barrierefreie Umwelt und Arbeitswelt eben auch zu haben. Das vergessen ja viele. Man kann natürlich auch im Laufe des Lebens einen Unfall haben und so weiter. Das kann jeden von uns treffen. Also insofern ist es auch im eigenen Interesse. Ich will jetzt nicht ab von diesen Gesetzen und Pflichten, aber schon im eigenen Interesse sollten wir mal den Blick etwas.
Nora, jetzt darfst du noch gerne etwas sagen, damit wir diese Frage abschließen können. Ich habe nämlich danach direkt die nächste, die daran anschließt. Wie definierst du denn Diversität für dich?
Ja, ich schließe mich da eigentlich mehr oder weniger an. Also für mich schließt Diversität auch alle gesellschaftlichen Bereiche mit ein und alle Menschen halt auch. Und deswegen, also dazu wollte ich auch noch sagen, dass bei Kemi auch gesagt hat, dass es wichtig ist, dass das Thema auch in Führungspositionen thematisiert wird, dass das bei RTL auf jeden Fall auch schon gemacht wird und wir da auch eine Arbeitsgruppe zum Thema Diversität haben und das ja auch immer wieder in Shows und auch in Fiction-Formaten und Serien auch thematisiert wird. Und vielleicht noch als persönliche Anekdote, ich habe ein Volontariat gemacht bei einer Lokalzeitung und das war jetzt nicht in meinem Jahrgang, aber in einem anderen Jahrgang gab es halt eine Kollegin, die halt im Rollstuhl ist und sie hat trotzdem das Volontariat gemacht und da hat man auch wieder gesehen, dass das eigentlich gar kein Problem ist, dass sie ganz normal als Journalistin arbeitet und das würde ich mir einfach auch generell wünschen, dass das auch beim Nachwuchs öfter berücksichtigt wird in allen Medienhäusern. Ja.
Ich hätte noch eine Frage, die an das anschließt, was Kemi gesagt hat. Und Raul, ich weiß nicht, du erinnerst dich vielleicht, wir haben in unserem Interview im Sommer da auch schon mal drüber gesprochen. Das hast du auch gesagt. Ihr wünscht euch, dass ExpertInnen häufiger, also ExpertInnen, die in den Medien zu Wort kommen, häufiger besetzt werden mit Menschen, die eben nicht weiß sind, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzen, die eine andere Behinderung haben oder ähnliches. Ich persönlich kenne jetzt die Seite Vielfaltfinder. Ich glaube, wenn ich mir das gerade richtig anschaue, das ist ein Projekt der Neuen Deutschen MedienmacherInnen, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Jedenfalls, wie ist denn dieser Room jetzt eben heißt, ganz praktisch, habt ihr denn Hinweise für MedienmacherInnen? Wo finden wir denn ExpertInnen, die eben nicht jeden Tag in der Zeitung stehen? Denn das sind ja nun mal die sich auch in irgendeiner Art und Weise immer aufdrängen, ne? Und die schnell zu holen sind. Wie kommen wir an Menschen eben mit Behinderung und an Menschen mit nicht weißem Hintergrund? Was sind da eure Ratschläge? Habt ihr da konkrete Tipps, konkrete Anlaufstellen, wo man diese ExpertInnen finden kann?
Ulrike, du hattest dich gemeldet.
Ja, ich hätte sie jetzt zum Beispiel, ich war ja jetzt bis vor kurzem noch an einer Nachwuchsschmiede und da hättest du sie jetzt eben überall gefunden, nicht? Also ich sag jetzt mal einfach, wenn man jetzt nach den Jüngeren guckt, da wäre das doch ganz ideal, sich da mal so umzugucken und einfach irgendjemanden anzusprechen in verschiedenen Fachrichtungen. Also die erzählen ja immer, angeblich hat man dann kein Branchen-Know-how oder keine Fachrichtung und so weiter. Aber an den Hochschulen sind sie ja alle. Da sind Fachrichtungen und da sind eben auch Menschen, die rumlaufen und da kann man sich doch jemand rauspicken. Oder sich aus dem Sekretariat oder sonst wo was besorgen.
Wenn du jetzt mal sagst Nachwuchsschmiede, was meinst du damit jetzt ganz, ganz konkret?
Ich war am Institute of Design, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, was ja jetzt 2019 geschlossen wurde. Aber das ist eben für kreative Berufe eine Privatakademie gewesen. Und wir hatten eben, bei uns war immer alles total divers und das war auch toll so.
Raul, du wolltest was sagen? Danach Kemi?
Ja, also es gibt natürlich noch andere Plattformen wie speakerinnen.org oder auch SpeakAbled, wo jetzt Rednerinnen speziell mit Behinderungen zu finden sind. Aber ich habe ein bisschen ein Problem damit, weil das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, eine Partnerbörse für Veganerinnen. sondern ich fände es irgendwie cooler, wenn die bestehenden Agenturen, die sich eben mit dem Thema Speakervermittlung oder Expertinnenvermittlung auf dem Thema Diversity mehr öffnen und auch vielleicht ganz gezielt nach diesen Leuten suchen. Also es gibt Dr. Thomas Kampala, der Chirurg im Rollstuhl ist und POC. Also es gibt großartige Leute und manchmal habe ich das Gefühl, dass nicht nur im Beauftragen von Speakerinnen oder Expertinnen, sondern auch im Journalismus bei Recherchen, sich zu wenig Mühe gemacht wird mit den Recherchen. Sondern man nimmt dann halt den Erstbesten. Und das führt dann dazu, dass wenn es um das Thema Behinderung geht, man erstmal Raoul Krauthausen nimmt. Und ich dann selber versuche auch zu sagen, Leute, nehmt doch auch mal eine Frau mit Behinderung oder eine Frau mit Behinderung und Migrationshintergrund und die nicht im Rollstuhl sitzt, sondern irgendwas anderes vielleicht als Behinderung hat, um da auch die Vielfalt abzubilden. Und das ist gar nicht so leicht, aber ich würde mir wünschen, dass da auch mehr, nicht immer nur aus der Community heraus, von der erwartet wird, jetzt eben die Expertinnen zu präsentieren, sondern dass es auch eine Hohlschuld gibt.
Also es ist ganz normal und man muss sich einfach auch konkret öffnen. Okay, Kimi, du hattest dich auch gemeldet. Wie denkst du, kann man an Menschen kommen, die einen anderen Background haben als, ich sag mal, der weiße Mann, der jetzt aktuell in der Chefetage vorherrscht?
Also ich stimme da Raoul zu, dass oft viel zu wenig und viel zu faul recherchiert wird und dass dann einfach so die Erstbesten angeschrieben werden, die einem in den Sinn kommen. Und was halt auch so oft passiert ist, dass zum Beispiel schwarze Journalisten oder Journalistinnen einfach so Copy-Paste-E-Mails bekommen und die gehen dann die Runde und dann wird einfach geschaut, wer zuerst anspringt. Und das ist halt auch so eine komische Praxis. Also das ist einfach, ich weiß nicht, ich bin selbst Journalistin und sobald man ein bisschen mehr recherchiert und ein bisschen tiefer gräbt, findet man auch Leute. Und ich finde nach wie vor, die beste Lösung für all diese Probleme ist es einfach, Diversität in der Führungsetage zu haben, weil jeder bringt sein Netzwerk mit. Und ich habe zum Beispiel in meinem Netzwerk sehr viele schwarze Frauen, Women of Color, Queer Menschen, die würde ich automatisch mitbringen und vorschlagen für gewisse Positionen. Und wenn man das einfach so macht, dass das Management divers und breit aufgestellt ist, bringt da jeder und jede das eigene Netzwerk mit und dadurch ist es automatisch schon mal divers und dann braucht man keine Diversitätspartner-Vermittlungsbörsen oder sowas in der Art, sondern dann ist es einfach schon mal da und dann bringt auch das Management diese Sensibilität mit.
Und ich zumindest würde auch sagen, das fühlt sich um einiges authentischer an als eine Partnerinnenbörse. Nora, hast du geklatscht, als Kimi gesprochen hat, oder hast du dich gemeldet?
Beides.
Okay, genau. Super, dann Nora.
Genau, ich würde Kimi auf jeden Fall auch zustimmen wollen und wollte noch hinzufügen, dass ich auch empfehlen würde, immer auch über Social Media zu recherchieren. Also zum Beispiel über Instagram oder Twitter findet man auch zum Thema Diversität ganz tolle ExpertInnen, eigentlich zu allen Themen, dass man Hashtags nutzt, die vielleicht von AktivistInnen auch genutzt werden. Und wir haben da wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht, dass wir auch zum Beispiel auch Frauen mit Behinderung interviewt haben auf dem rtl.de Instagram-Kanal, auch zum Anfang der Pandemie. Und dass wir da einfach auf diese Art und Weise geschafft haben, nochmal eine andere Perspektive reinzubringen.
Ich möchte nochmal, weil ihr diese Seiten, wie zum Beispiel den Vielfaltfinder jetzt so als Partnerbörsen abgetan habt, möchte ich mich nochmal dafür einsetzen. Denn ganz oft ist es ja, also mir fehlt dann teilweise einfach so der Zugang oder auch ein Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin, bei dem ich nachfragen könnte, hey, habt ihr, wenn ihr jetzt vielleicht keine Zeit habt, habt ihr vielleicht einen Kontakt für mich? Und auf dem Vielfaltfinder habe ich schon einige super, super spannende Namen und Kontakte gefunden. Und das sind ja auch Menschen, die da explizit sich anbieten und sagen, hey, guck mal, ich bin, und da wird es wirklich ganz, wird es auch wirklich ganz fachlich. Also ich bin, wie Raoul, du hast vorhin gesagt, ich bin Chirurg oder LinguistInnen sind da teilweise unterwegs. Aber auch, wie gesagt, NaturwissenschaftlerInnen. Also es ist wirklich ganz, also für mich war es bisher ganz hilfreich. Und klar wäre das auch mein Wunsch, dass in normalen SpeakerInnenbörsen dass man dort einfacher auf Leute mit einem nicht weißen Hintergrund stößt, aber das ist ja eben noch nicht der Fall. Und deshalb finde ich, dass wir JournalistInnen uns da auch irgendwie einsetzen müssen und mal sagen müssen, ey, Anbieter, die es da draußen gibt, setzt doch eben auch mal nicht weiße und vielleicht Menschen mit Behinderung auf eure Listen, auf eure Übersichten. So, das sind nur meine zwei Punkte dazu. Raul, du wolltest, glaube ich, noch was sagen. Und nach deinem Beitrag würde ich dann auch die Bühne öffnen für das Publikum. Aber Raul, sprich erstmal, und Kasia, du kannst dann auch noch mal gerne was dazu sagen.
Ja, das sollte auch absolut keine Gegenrede sein zu den Vielfaltfindern. Im Gegenteil, wahrscheinlich ist es so eine Art Brückentechnologie auf dem Weg dahin. Aber ehrlich gesagt, als Betroffener einer Minderheit kann es eigentlich nicht mehr hören, wenn gesagt wird, naja, aber wir brauchen irgendwie eine Anlaufstelle, weil es gab lange genug Zeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, und jeder Tag, der verstreicht, wir erleben das bei Black Lives Matter ja auch letztes Jahr, jeder Tag, der verstreicht und wir jedes Mal neu anfangen, die gleichen Fragen zu diskutieren, kommen wir nicht vorwärts. Und ich glaube, dass es jetzt auch wirklich eine hohe Schuld gibt und nicht nur eine Bringschuld. Trotzdem ist der Vielfaltfinder super.
Sehr gut. Kasia, du wolltest noch was sagen.
Ja, ich wollte mal hinzufügen, dass für mich Diversität einfach eine Mindset-Frage ist. Ja? Also ich glaube, das ist die große Herausforderung in unserer Gesellschaft, dass wir sehr viele Tools an die Hand allen geben können. Aber wir müssen ja dazu beitragen mit Argumenten, die Menschen, die Diversität noch nicht begriffen haben, dass uns Diversität in diesem Land voranbringt, bei denen den Mindset zu verändern. Ja, ich glaube, die Haltung zu verändern, sonst werden wir da, glaube ich, nicht so weiterkommen. Und ich glaube, dass da wir Medien vor allem auch mit diesem Sichtbarmachen in unserer Berichterstattung, das wollte ich einfach nochmal sagen, weil das so wichtig ist, dass wir selber oft was in der Hand haben, welche Menschen wir zeigen, ja, und weil wir damit ja andere Menschen prägen und aufmerksam machen, dass einfach die Welt und die Wirtschaft und die Politik divers ist. Politiker haben da, finde ich, auch eine große Aufgabe, weil auch die Politik müsste viel diverser, sichtbar diverser sein. Und zum anderen müssen wir aber auch als Leser und Konsumenten ja auch aktiv werden. Also das ist ja auch etwas, wo man ja auch gucken kann, wenn Blätter zu, jetzt um das jetzt wieder, weil das immer wieder genannt wird, ja, also als Bild, die wenn Blätter nur weiße alte Männer zeigen, dann sag ich mal, die Hand heben, Mails schreiben, aktiv werden. Also ich glaube, das müssen wir viel mehr so in die Praxis gehen. Das wollte ich nochmal bald nochmal anfügen.
19.33 Uhr, also schon über Halbzeit. Hier nochmal der Appell an alle ZuhörerInnen. Ihr könnt euch gerne melden. Vorher wird Ulrike noch was sagen, da sie sich gemeldet hat. Aber gerne ab jetzt meldet euch, wenn ihr eine Frage habt oder eine Anmerkung an das Plenum. Ulrike?
Also ich denke, wo sich dann immer sofort was ändert, sind ja auch so gesetzliche Verpflichtungen. Ich habe das jetzt mitbekommen bei einem Hochschulbau, dass es da zum Beispiel eben ganz konkret eben Bauvorschriften schon gab, dass es eben mehrere Toilettenarten gibt und dass man eben auch barrierefreien Zugang gewährleisten muss für alle Fächer und so weiter. Und wenn so etwas da ist, auch in der Industrie oder bei den Firmen und so weiter, dann fällt es natürlich auch leichter, dann eben auch alle reinzulassen in Tüdelchen und wird dann auch überhaupt mal zum Thema, auch in der Belegschaft und bei den Geschäftsführungsmitgliedern. Also das wäre jetzt mal so ein Hinweis. Und daher kann man nur hoffen, dass wir da in solchen Themen dann weiterkommen. Denn wie gesagt, also wie ich vorhin schon sagte, das betrifft uns ja alle. Wir profitieren alle davon, wenn die Gesellschaft abgebildet ist.
Ich habe jetzt mal Sunny auf die Bühne geholt. Er hat sich zu Wort gemeldet. Sunny, Anmerkungen, Fragen, Anregungen gerne jetzt in die Runde geben. Du kannst dein Mikrofon anschalten.
Ciao ragazzi!
Okay.
Ich überbrücke diese Unterbrechung mal, weil ich im Gegensatz zu Sunnys Bemerkung eine richtig coole Bemerkung im Plenum gehört habe, und zwar von Ulrike. Ulrike, du hast ja angesprochen, und währenddessen kannst du, Elisabeth, vielleicht den Sunny runterbringen und jemand anderen hochholen. Du hattest gesagt, wir müssen uns bemühen, das hinzukriegen mit dieser Diversity, und es ist einfach anstrengend, das wird ja irgendwann funktionieren, aber die Frage ist ja, und damit werde ich in letzter Zeit sehr oft konfrontiert, Was ist denn, wenn wir das erreichen? Also wir haben es geschafft, wir haben in den wirklich höheren Machtstrukturen Menschen etabliert, die die Gesellschaft tatsächlich widerspiegeln. Ich habe das Gefühl, dass wenn man Menschen mit diesem Gedanken konfrontiert, primär die weiße Mehrheitsgesellschaft oder auch viele Männer, dann kommt das Gefühl auf, hey, aber da nimmt man mir was weg. Also habt ihr das Gefühl, dass das dann genau sich umkehren wird? Oder wie kann man verhindern und dann vielleicht auch Menschen einfach ein bisschen beruhigen, die das Gefühl haben, dass ihnen was weggenommen wird, zum Beispiel von der Frauenquote, damit beruhigen, dass man sagt, hey, das ist gar nicht das Ziel, Leute. Wir wollen ja wirklich alle da widerspiegeln. Das hattest du zum Beispiel gesagt, Kimi, wir wollen die gar nicht kicken aus ihrer Situation oder aus ihrer Position, sondern wir wollen diversifizieren. Sagt ihr mal, denkt ihr, das wird sich jetzt komplett ändern? Also einfach nur Frauen und nur BPOC-Leute und nur behinderte Menschen haben Chefpositionen? Kimi, du hattest dich gemeldet.
Also ich glaube, das wird sich nicht über Nacht ändern und ich glaube auch nicht, dass sich das mit viel Geduld ändern wird, sondern dass, ja, dass man das zum Teil auch selbst in die Hand nehmen muss. Und ich finde, es gibt ja auch schon so viele Initiativen von Menschen, die halt nicht dieser weißen cis-heteronorm entsprechen, die ihr eigenes Ding machen, die das richtig gut machen und die schon längst eine größere Bühne irgendwie verdient haben und die sie aber nicht bekommen, weil sie halt so als Stimmen vom Rand gesehen werden. So quasi, das ist irgendwie auch das Problem. Es gibt keinen Mangel an Talenten, es gibt genügend Talente, aber die werden halt allzu oft und viel zu gerne übersehen.
Danke, Kimi. Ich meinte jetzt noch den Bezug genauer auf die Weiße, und ich habe dich gesehen, Raoul, ich würde dich direkt danach dran nehmen, aber ich meinte, dann, damit wir das da hinschieben, den Bezug auf, heißt das jetzt, dass wir, nachdem wir uns angestrengt haben, irgendwann dahin kommen können und besteht wirklich diese Angst oder Gefahr, dass viele BPOC oder behinderte Menschen oder auch queere Menschen jetzt den anderen die Plätze wegnehmen in der Firma oder in der Politik? Und Raoul, du hattest dich gemeldet, also gerne jetzt du.
Also ganz ehrlich, ja. Also Inklusion, glaube ich, oder Vielfalt, Diversity, wie auch immer, stellt schon früher oder später die Machtfrage. Und das ist einfach nur so, dass einfach seit Jahrhunderten weiße, nicht behinderte, heterosexuelle Männer viel zu viel Macht auch innehatten. Und dass es jetzt einfach unbequemer wird, diese Macht zu halten, weil andere Menschen jetzt auch mehr von dem Kuchen haben wollen, und zwar der Anteil, der ihnen zusteht. Aber es reicht halt nicht, eine Kanzlerin zu haben, sondern wir müssen natürlich auch uns die Frage stellen, wie offen ist eigentlich der politische Betrieb oder auch der Medienbetrieb für Neulinge? Und da sehe ich zum Beispiel auch große Herausforderungen, dass zum Beispiel der Journalismus in der Ausbildung wesentlich vielfältiger sein kann, oder auch sollte, dass Schauspielerinnen oft an Schauspielschulen abgelehnt werden, wenn sie eine Behinderung haben, weil sie kein Ballett oder kein Fechten können. Und dann gibt es natürlich am Ende des Tages auch keine Schauspielerinnen mit Behinderung. Das heißt, wir müssen nicht nur oben die Führungsetagen und vielleicht Quereinsteiger denken, sondern auch die ganze Ausbildungswelt öffnen.
Ich möchte mal ganz kurz, es gab, glaube ich, noch andere Wortmeldungen, aber ich würde jetzt mal Katja das Wort erteilen. Katja, du kannst dich gerne einmal kurz selbst vorstellen und dann Fragen, Anmerkungen, Anregungen in die Gruppe geben. Bitte schön.
Ja, hallo in die Runde. Dankeschön. Ich versuche, Mobilität menschlich zu gestalten. Also weg von der Autozentrierung in Deutschland und habe mir damit den Endgegner ausgesucht, weil das natürlich auch von der Branche her weiß und männlich ist. Es gibt 90% Herren in den Vorständen der Automobilbranche. Es wurde heute gerade wieder ein Panel veröffentlicht vom VDA, vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, Verband Deutscher Automobilunternehmen, so rum, wo 5 weiße Herren über die Zukunft von Automotive sprechen werden. Also wenn sie da nur sprechen, dann vergessen sie die größte KundInnengruppe, nämlich die anderen 50%, die es hier auf dieser Welt gibt. Also mein Weg ist tatsächlich auch, über dieses Männer-Frauen-Ding zu kommunizieren, aber es geht natürlich viel weiter. Aber ich glaube, das ist die am wenigsten belastende Nachricht, die wir gerade haben können in Sachen Diversität, dass es erstmal um Männer und Frauen geht. Und weil in der Mobilität schon so wenig Frauen zu sehen sind, nämlich weniger als in der katholischen Kirche, wo wir ja immerhin Kindergärten leiten dürfen und Schulen, muss man da, glaube ich, auch ansetzen. Und Raoul hat recht, es geht hier darum, Privilegien zu teilen, die momentan einer gewissen Gruppe exklusiv übergeben worden sind und die wieder zurückzuholen für eine breite Masse, die sich dann nennt Gesellschaft und die ja schon längst divers ist. Also die Machtzentren unserer Gesellschaft sind nicht das Abbild unserer Gesellschaft. Und da fängt der Fehler schon an, dass zum Beispiel, ich habe gerade einen Artikel geschrieben über gendersensible Mobilität. Das klingt erstmal ein bisschen akademisch, aber da geht es darum, wie bewegen sich eigentlich die Menschen, die Pflege machen, Carework machen, unsichtbare Wege haben, weil sie nicht bezahlt sind. Und das haben wir in der Pandemie gelernt, dass es automatisch wieder die Frauen sind, die das machen. Und die fahren halt eben nicht mit dem Auto zum Job und zurück, sondern die sind ganz unterschiedlich, multimodal meistens unterwegs. Und prekär verdienende Menschen zum Beispiel haben noch zu 50% überhaupt ein Auto, weil es 300 Euro im Monat kostet, wenn man alle Kosten beinhaltet. Und ich glaube, das ist halt der Weg, dass man da einfach ins Gespräch gerät. Und ich finde es total fatal, dass unsere sogenannte Schlüsselindustrie da einfach nicht loslassen kann, weil wir brauchen alle, um klimagerecht und sozialgerecht und inklusiv auch Mobilität aufzubauen. Ich habe da ziemliche Bedenken, dass irgendwann aus China oder Amerika was kommt, was uns übergestülpt wird und wir in Europa es nicht hinkriegen, weil hier halt dieses Machtsystem noch ist. Und das heißt aber für mich auch, dass wir einfach, und da bin ich jetzt mittlerweile ganz klar, bestimmte Quoten brauchen als Hilfestellung für all die, die gar nicht merken, dass sie nur Thomas einstellen und die immer nur gleich unter Gleichen sind, weil ich glaube, das ist gar nicht böswillig, sondern das ist Sozialisation und die durchbrechen wir nicht durch Willen allein.
Danke, Katja, für deinen Beitrag. Ich glaube, Kasia wollte was dazu sagen, wenn jemand anders sich währenddessen noch gemeldet hat. Dann habe ich das nicht gesehen, mach das gerne jetzt nochmal, aber Kasia und danach Ulrike, ja.
Ich wollte es auch nur ergänzen, weil wir ja wissen müssen, dass wir ja Gruppen nur verändern, wenn wir mehr als 30% von einer Minderheit haben. Und ich glaube, das ist auch so die große Herausforderung gerade, dass man eben nicht nur die eine Frau oder die eine Frau mit Migrationshintergrund oder Behinderung braucht, sondern einfach die Minderheit größer sein muss, um wirklich dann etwas zu verändern. Ja.
Ulrike?
Ja, deswegen müssen wir eben halt schon gleich von Anfang an darauf achten. Also es geht dann schon bei der Ausbildung los, bei den Unis los und dann auch bei der Auswahl der Nachwuchstalente. Da muss es eben schon diverser zugehen, denn in der breiten Masse fällt es eben auch nicht so auf. Also meine Beobachtung ist immer, wenn es dann so extrem aufgesetzt rüberkommt, also dass man dann das Gefühl hat, so jetzt sind vielleicht nur noch absichtlich in den Medien andere zu sehen, so ein Tüdelchen, dann gibt es dann gleich wieder so eine Gegenschwenkbewegung, also so Protest im Sinne von, das müssen wir jetzt verhindern, das geht einem da eindeutig zu weit. Und wenn wir aber in der breiten Masse eben eine Diversität anlegen, dann ist da eben von vornherein eben das, was Kasia gesagt hat, also diese 30% sind dann vorhanden. Und dann kann da eben oben auch jemand rausbloppen. Ist ja besser, als wenn du dann so künstlich jemand von draußen reinholen musst.
Kimi hatte sich direkt danach gemeldet und dann du, Kasia, nochmal.
Also ich muss da so ein bisschen widersprechen, dass das so künstlich reingeholt ist, weil es gab jetzt so lange ein Ungleichgewicht, wo einfach die Menschen, die in den Medien vertreten sind, sehr homogen waren, sich alle sehr ähnlich gesehen hat und ähnlich gesehen haben. Und ich finde das überhaupt kein Problem, wenn das jetzt mal in die andere Richtung ins Extrem geht und extrem unter Anführungszeichen, weil das ist ja noch bei Weitem nicht. Also die Mehrheit der Menschen, die in den Medien repräsentiert sind, sind einfach weiß und davon sind sehr viele männlich. Also ich verstehe die Angst irgendwie auch nicht. So, es geht einfach jetzt, es schwingt jetzt irgendwie so in die andere Richtung und dann pendelt es sich automatisch irgendwo ein in der Mitte. Also ich glaube, ich weiß nicht, ich weiß auch gar nicht, ob es genug von uns gibt, dass wir da irgendwie jetzt alles so invasionsmäßig übernehmen können. Also diese Furcht finde ich ein bisschen übertrieben.
Naja, auf der Vorstandsebene in den Unternehmen ist es ja eben nicht so. Und wenn dann eben jemand dann von draußen reinkommt, dann ist es eben doppelt und dreimal schwierig, eben sich innerhalb der Kultur durchzusetzen und dann auch noch in einem völlig fremden Gewerbe und so weiter, das meinte ich. Also es ist eben schwieriger, es ist besser, man fängt von unten an und dann hat man eben auch die Möglichkeit, wirklich zu bestehen und langfristig zu bestehen. Das war der Hinweis.
Danke euch. Ich möchte gerade noch Andrea das Wort geben. Andrea hat sich schon eine Zeit lang gemeldet und ich hatte einige Probleme, sie auf die Bühne zu holen. Das hat jetzt aber funktioniert. Also Andrea, wenn du Fragen hast, wenn du etwas in die Runde geben möchtest, dann ist jetzt deine Chance. Bitte sehr.
Ja, hallo. Also ich bin blind und ich wusste jetzt nicht, ob ich auf Exit Speaking drücken soll und dann mich schon die ganze Mannschaft hört oder ob ich da noch warten sollte. Deshalb hattest du jetzt das Problem gerade. Mir fällt halt auf, dass Also ich bin die Einzige, glaube ich, die jemals als blinder Mensch bei RTL gearbeitet hat. Und mir ist da halt in der Zeit wirklich aufgefallen, dass sie sich wirklich schwer getan haben damit, dass Programme für Blinde zum Beispiel so gemacht werden, dass ich damit auch umgehen konnte. Zum Beispiel habe ich dann in der Zuschauerredaktion gearbeitet und hatte dann halt mit dem Newswire, das ist so ein Programm bei RTL gewesen, zu tun. Und eine Zeit lang konnte ich ganz gut damit arbeiten und irgendwann ging das gar nicht mehr. Und ich glaube, dass die Firmen sich generell davor fürchten, dass Menschen mit Behinderung was nicht können. Also man traut uns einfach viel zu wenig zu und dadurch wird von vornherein überhaupt nicht an Barrierefreiheit gedacht. Wenn aber jetzt Barrierefreiheit irgendwann hoffentlich bald gesetzlich verankert wird, dann würde das wahrscheinlich oder hoffentlich auch mit der Selbstverständlichkeit einhergehen, dass Menschen mit Behinderung auch in Arbeitsplätze mehr eingebunden werden. Weil in dem Moment, wo noch gar nichts barrierefrei ist oder wenig, in dem Moment traut man es uns halt auch nicht zu. Also das ist so eine Katze, die sich da jetzt in den Schwanz beißt.
Das wollte ich dazu noch. Super spannender Beitrag. Vielen Dank, Andrea. Darf ich nur mal ganz kurz fragen, wann hast du denn bei RTL gearbeitet? Du musst noch auf dein Mikrofon.
Ich habe mich gerade weggeschaltet wieder. Ich habe von 98 bis 2004 bei RTL gearbeitet. Das ist ewig hier, ne? Aber ich war die einzige Blinde und wir hatten noch sehr wenige Menschen mit Behinderung damals da. Klar. Und es wird sich auch wenig geändert haben bis jetzt.
Nora, jetzt ist das Ganze ja schon 15 Jahre her. Vielleicht kannst du uns gerade mal einen Überblick geben. Ist RTL da etwas barrierefreier geworden, ein bisschen inklusiver als Arbeitgeber?
Also wir arbeiten auf jeden Fall dran und ich hoffe und denke schon, dass wir da mittlerweile ein bisschen weiter sind. Ich hatte ja eben auch schon die Arbeitsgruppe angesprochen, die ja aktuell daran arbeitet. Also es sind wirklich VertreterInnen aus allen Abteilungen dabei, zum Beispiel auch aus meiner Social-Media-Redaktion. Und genau, also es ist ja auch zum Beispiel so, dass für die Serie Der Lehrer gibt es ja zum Beispiel auch schon sowas wie eine Audiodeskription und audiovisuelle Beschreibung. Und ja, klar gibt es da immer noch Verbesserungsbedarf und es ist auf jeden Fall auch sehr spannend, Andreas Einblick da zu hören und wir arbeiten halt weiter dran.
Eine Freundin von mir, die arbeitet zum Beispiel als Journalistin, die heißt Amy Syed und die hat erzählt, dass in Großbritannien bei den Fernsehsendern überall oder Radiosendern überall eine Braillezeile steht, sodass blinde Journalisten da einfach nur hingehen müssen und da arbeiten, so wie jeder andere halt auch. Und bei uns in Deutschland muss man halt die Hilfsmittel erst beantragen, wenn es den Menschen dazu gibt. Also das ist einfach die falsche Reihenfolge auch.
Ist das denn, also wie siehst du das so bei den Öffentlich-Rechtlichen? Sind die barrierefreier, vielleicht weil sie es müssen? Und sind da die Privaten, hinken da noch hinterher? Wie ist da dein Eindruck?
Naja, in Sachen Audiodeskription sind die Öffentlich-Rechtlichen schon barrierefreier, aber was den Arbeitsmarkt betrifft, da sind die nicht barrierefrei. Also da haben die Journalisten, die als Blinde oder als Menschen mit Behinderung arbeiten, immer noch auch Probleme überhaupt in Arbeit zu kommen.
Ich finde es an dieser Stelle auch wirklich unglaublich, dass du da gearbeitet hast. Und ich finde es auf jeden Fall, dass es ein Problem ist, dass man erst danach versucht, irgendwie eine Umgebung zu schaffen, in der die Person sich wohlfühlen kann. Beziehungsweise, und das hatte Raoul angemerkt, dass man das ja gar nicht möchte, weil das finanziell vielleicht ein Problem sein kann. Raoul, du hattest dich auch die ganze Zeit eben gemeldet, als geredet wurde. Du hast bestimmt was dazu zu sagen, gerne.
Also man kann zum Beispiel auf tvfüralle.de, ein Projekt, das wir gestartet haben vor ein paar Jahren, sehen, wie gut oder wie schlecht die Sender zum Beispiel mit Audiodeskription oder Untertiteln performen. Und da kann man schon eindeutig herauslesen, dass die Öffentlich-Rechtlichen da wesentlich besser abschneiden als die Privaten. Und das liegt unter anderem daran, weil die Privaten zum Beispiel gar nicht verpflichtet sind, barrierefrei zu produzieren. Und dadurch das Ganze eher auf so einer Freiwilligkeitsschiene funktioniert. Und dann, ja, natürlich, weil es erstmal Geld kostet, dann nicht gemacht wird, weil es eben werbefinanziertes Fernsehen ist. Und da, denke ich, brauchen wir auf jeden Fall auch eine Verpflichtung. Ich möchte vielleicht nochmal einen anderen Aspekt mit reinbringen, der nicht immer nur dieses, wie soll ich mal sagen, Jammernde hat, so nach dem Motto, wir würden auch gerne mitmachen, sondern ich glaube einfach, dass wenn Redaktionen vielfältig sind, auch die Themen wesentlich besser werden. Wir sehen das bei, keine Ahnung, Die letzte Instanz zuletzt, ja, das war ja also man kann ganz viele Fragen zu dieser Sendung stellen, wie konnte es so weit kommen und so weiter, aber der Informationsgehalt war relativ niedrig. Und dann gab es eine Alternativsendung, die beste Instanz, und der Informationsgehalt und auch die Aha-Momente und die Erkenntnisse da drin waren ja wesentlich höher. Wenn wir Menschen mit Behinderungen immer nur darstellen als Menschen, die leiden oder inspirationspornomäßig irgendwie Wunder vollbringen, dann erfahren wir relativ wenig über die großartige Arbeit, die sie aber auch machen können als Künstlerinnen, als PolitikerInnen, als AktivistInnen oder LiebhaberInnen. Und wir sehen gerade im angelsächsischen Raum, dass da die Vielfalt auch zum Beispiel, wenn es jetzt um Netflix-Produktionen geht, wesentlich ernster genommen wird in dem Casting, wo dann wirklich auch Menschen mit Behinderungen gecastet werden. Von Peter Dinklage in Game of Thrones ist jetzt einfach mal das Paradebeispiel, wo dann auch großartige Kunst entsteht, die jemand ohne Behinderung vielleicht gar nicht so darstellen könnte. Das heißt, da stecken auch Mehrwerte drin. Und nicht nur Problemfälle. Das möchte ich hier nochmal ganz klar betonen.
Also Stichwort Freiwilligkeit. Und Raul, ich erinnere mich, das hattest du auch in unserem Interview im Sommer letztes Jahr gesagt, wenn etwas freiwillig ist, wird es in der Regel nicht gemacht. Oder wenn, dann dauert es sehr, sehr lange. Insofern,
das sehen wir Nora, auch bei der CO2-Reduktion, genau.
Das gehört sicherlich auch dazu. Und insofern, Nora, das vielleicht für dich als Impuls für RTL, dass es da noch ein bisschen was zu tun gibt. Aber Kemi, du hattest
wir
dich gemeldet.
Wir bieten gerne Beratung an.
Genau. Kemi, du hattest dich gemeldet, danach Kasia, bitte.
Ja, ich fand das ganz interessant, was Andrea gesagt hat, dass eben dann erst im Nachhinein, wenn jemand da ist, der irgendwie besondere Anforderungen unter Anführungszeichen jetzt hat, für das Unternehmen, dass dann erst im Nachhinein reagiert wird. Und ich finde, das erzeugt dann, oder ich kann mir vorstellen, dass das dann auch irgendwie so eine komische Stimmung erzeugt, dass man sich dann irgendwie denkt, okay, ich bin da so ein Aufwand, ich will nicht, dass irgendwie für mich extra Dinge gemacht werden. Und ich finde, wenn das eben umgekehrt schon im Vorhinein passiert, wenn im Vorhinein schon Barrierefreiheit gewährleistet ist, wenn Toiletten auch nicht mehr gegendert werden, wenn zum Beispiel der Wickelraum für die Kinder auch nicht mehr eine Frauentoilette ist, wenn all diese Dinge einfach so eine Selbstverständlichkeit haben, dass das wirklich an alle gedacht wurde und dass es inklusiv ist und dass alle willkommen sind, dann erzeugt das schon mal ein ganz anderes Klima, als wenn man da auftaucht und dann ist so, okay, gut, ja, wir müssen das jetzt irgendwie, wir haben jetzt einen großen Aufwand, um uns da anzupassen und wir machen das nur für diese eine Person. Ist ja auch nicht, also das will man vielleicht dann auch gar nicht. Ich möchte das zum Beispiel nicht.
Ja, das ist ja auch gerade das coole Kemi, was ich immer mit Raul so diskutiere, ne? Dass wenn wir auch die Minderheiten, die sogenannten Minderheiten, auch jetzt bei mir im Beispiel der Mobilität achten, dann ist für alle gesorgt. Ne? Also das ist halt das Spannende, finde ich, dass es immer so als exklusiv empfunden wird, aber in einer überalternden Gesellschaft werden wir alle irgendwann kein Auto mehr fahren können. Also die Leute, die heute sich beruhigt zurücklehnen, dass sie immerhin, wenn sie im ländlichen Raum leben, dann ja das Auto haben, das wird irgendwann mit 80 oder so, denke ich mal, der Vernunft anheimgegeben, dass man das nicht mehr fährt, weil man sich vielleicht auch gar nicht mehr so sicher selbst fühlt. Und das ist bei vielen anderen Dingen auch so, wenn wir einfach, das war dann wieder das, was du auch gesagt hast mit dem Mindset, wenn wir jetzt einfach anders denken, dass Mainstream vielleicht mittlerweile sogar die Ausnahme ist und nicht die Norm mehr sein darf, weil es eben so viele Dinge gibt, die wir auch haben, weil wir Blindspots hatten, die wir jetzt endlich mal ausleuchten, dann kann das auch die Freude machen, so eine neue Gesellschaft zu gestalten, weil sie hat wirklich Menschen, die jetzt schon vergessen sind und nicht mitgenommen werden, auch im Rahmen der Mobilität, das ich jetzt so als Thema habe. Ich finde das total interessant, das so zu betrachten.
Es ist mittlerweile 19.54 Uhr. Langsam neigt sich unsere heutige Gesprächsstunde ihrem Ende zu. Deswegen bitte ich alle RednerInnen gleich, sich nochmal kurz zu fassen. Ralf ist nämlich jetzt auf die Bühne gekommen. Ralf, hast du eine Frage? Wenn ja, stell sie gerne, aber achte auf die Zeit.
Hallo, ich habe tatsächlich eine Anregung und fasse mich auf jeden Fall auch ganz kurz. Ich bin auch in den Medien seit 20 Jahren hauptberuflich engagiert und ich stelle halt immer wieder fest, dass die Inklusion in Deutschland nicht so wirklich voranschreitet. Und ich finde, im letzten Jahr mit der Pandemie und mit viel digitalem Videokonferenzen und auch mit Nachrichtenmeldungen, die man aus vielen anderen Ländern gesehen hat im Fernsehen, ist das wieder deutlich geworden. Ich mache es immer an der Gebärdensprache fest. Die kriegen wir beim Heute-Journal auch irgendwo auf Phoenix, wenn die Sendung gezeigt wird. Aber in den anderen Ländern, ob es jetzt Großbritannien ist, Frankreich und so weiter, da sieht man in den Hauptnachrichten, in den Hauptprogrammen einfach eingeblendet die Gebärdensprache. Und wir verstecken das irgendwie auf Dritt- oder Viertprogramm. Ich liebe Phoenix, aber manch einer hat es noch nicht mal abgespeichert bei sich in seinem ganzen Sendersuchlauf. Und das ist etwas, was wir mal jetzt in den Griff kriegen müssen, dass das so normal wird, dass es einfach überall integriert wird. Es stört ja nicht, wenn da so ein kleiner Kasten ist, wo jemand mit seinen Händen wackelt. Das ist mir immer wieder, wenn ich ausländische Medien betrachte, so deutlich auffällig, dass Deutschland hier einen großen Schritt hinterherhinkt. Und da können wir uns Medienschaffende alle einfach mal an die Nase fassen.
Sehr guter Hinweis, finde ich, denn bei den Milliarden wahrscheinlich an Werbeeinnahmen, die einige Fernsehsender oder generell Medienhäuser jährlich haben, dürften ja ein paar Gebärdensprache-Dolmetscher nicht allzu sehr in die ins Gewicht fallen, könnte man zumindest meinen. Also,
und vor allem ins Hauptprogramm, nicht versteckt, so nach dem Motto.
Genau.
Ich bin früher beim Zivildienst gewesen und habe beim Roten Kreuz behinderte Menschen rumgefahren. Und da hat das Rote Kreuz die Scheiben aufgemacht. Bei den Johannitern waren die Scheiben getönt, damit man die Behinderten nicht sieht. Also aus dieser Zeit sind wir raus, zum Glück. Aber trotzdem gibt es immer noch nicht in Deutschland genügend abgesenkte Kannsteine für Rollstuhlfahrer, genügend funktionierende Fahrstühle, die nach unten zur U-Bahn-Station gehen und wenn wir einfach mal immer deutlich plakatieren und auch im Fernsehhauptprogramm vielleicht mal deutlich machen, guck mal, das ist ganz normal, dann wird ja jeder auch an dieses Thema herangeführt.
Das stimmt, zumal es dann eben ja auch so ein Stück weit normal wird, ne? Das war so, wie es auch sein sollte. Wir müssen also die getönten Scheiben auch bei den Fernsehsendern bzw. in den Medienhäusern generell abschaffen. Kemi wollte noch was sagen, aber ich will noch mal kurz Kasia das Wort geben. Du wolltest nämlich vorhin noch was sagen. Am Ende überziehen wir vielleicht 2 Minuten, aber es lohnt sich dann ja. Und dann kommen wir auch schon zu unserer Abschlussfrage. Aber Kasia, dann Kemi und dann.
Vielen Dank. Ich wollte nur noch einmal sagen, dass es mir so wichtig ist, dass wir uns so bewusst wird, dass nur was sichtbar ist, auch uns allen Orientierung gibt. Deswegen finde ich, sind da RTLs und ProSiebens und Öffentliche wirklich so gefragt, in Filmen und Serien überall wirklich dieses Thema Diversität wirklich auch zu zeigen, auch die Arbeitsbedingungen und die Diversität bei den Mitarbeitern leben zu lassen, ist eins. Aber ich finde, wir müssen sie ja zeigen, damit die Großteil der Bevölkerung das wirklich eine Orientierung bekommt. Mein Learning aus der Gleichberechtigungsdebatte ist einfach nach wie vor, dass wir klare Regeln brauchen, weil Selbstverpflichtung bringt uns nicht weit. Das wollte ich vorhin noch dazu sagen. Und wir brauchen Diversität, weil sonst wird ja immer weiter diese unbewusste Ungleichbehandlung weiter festgepflastert. Und das muss uns ja allen am Herzen liegen, dass wir da endlich weiterkommen.
So, Elli hat das schon so ein bisschen angekündigt. Wir werden vielleicht ein bisschen überziehen. Aber für unsere Abschlussfrage muss es ja noch reichen. Also danke an alle. Um einmal die Runde so ein bisschen abzurunden, würde ich gerne in die Zukunft blicken. Also Zeitsprung 2031. Wir stellen uns jetzt alle einfach vor. Corona ist vorbei, Leute. Hoffentlich. Beziehungsweise wir können damit leben. Was wäre euer Wunsch? Was hat sich in den vergangenen 10 Jahren verändert? Und ich meine damit nicht die Pandemie, sondern was hat sich verändert in Bezug auf Diversity? Und da Kimi sich eben schon gemeldet hatte, gerne die Frage zuerst an dich und deine Antwort bzw. deine Anregung, die du schon davor sagen wolltest.
Also das ähnelt sich eher ein bisschen. Ich glaube, wenn wir in die Zukunft schauen, dann wünsche ich mir oder ich hoffe mir, dass da einfach mehr Empathie stattfindet und dass dadurch, dass wir sowieso überall breit und vielfältig aufgestellt sind, dass man automatisch mitdenkt, dass zum Beispiel, wenn eine weiße Frau reingeholt wird, dass sie sagt, okay, was ist mit Women of Color? Dann die Woman of Color sagt dann, okay, was ist mit Hijabis? Die Hijabi sagt dann vielleicht, was ist mit Menschen mit Behinderung, etc., etc. Also, dass man das einfach so eine Kettenreaktion ist quasi und dass man je vielfältiger die Teams sind und je vielfältiger die Meinungen sind, an desto mehr Menschen denkt man auch und desto mehr Menschen werden auch inkludiert automatisch. Das wünsche ich mir.
Danke, Kimi. Raoul, dann mach du doch gleich weiter. Vielleicht passt das, was du vorhin sagen wolltest, ja auch
als Antwort auf diese Frage mit rein?
Das wird schwierig. Also ich würde mir wünschen, jetzt einfach, keine Ahnung, in 2031 Menschen mit Behinderung wesentlich normaler in anderen Kontexten auch abgebildet werden. Keine Ahnung, als Tagesschausprecherin in der Zahnpasta-Werbung muss es nicht zwangsläufig um Behinderung gehen. Momentan ist es ja so, dass behinderte Menschen zum Beispiel, wenn sie auftauchen, wirklich nur über Behinderung reden. Ja, also, keine Ahnung, selbstbestimmt das Magazin vom Mitteldeutschen Rundfunk oder Aktion Mensch, das Magazin, sind dann immer Behindertensendungen. Dabei können eben behinderte Menschen auch noch ganz andere Sachen beitragen, wie wir im Laufe des Abends gehört haben. Was wir angefangen haben mit der Corona-Pandemie im März letzten Jahres, ist unter sozialhelden.de/expertinnen, dass wir versucht haben, eine Art Matching herzustellen. Das heißt, wenn Medienanfragen bei uns eintrudelten, weil sie wissen wollten, wie geht es behinderten Menschen in der Corona-Pandemie, konnten wir sie matchen mit Menschen mit Behinderungen, die gesagt haben, ich würde gerne etwas zu meiner Situation in der Corona-Pandemie erzählen. Und diese Datenbank haben wir jetzt geöffnet und erweitert, auch für andere Themenbereiche. Das heißt, wenn Sie jetzt das Thema, keine Ahnung, Deutschland sucht den Superstar oder was auch immer diskutieren wollen und die Perspektive behinderter Menschen wissen wollen, dann lade ich Sie ein, schauen Sie auf sozialhelden.de/expertinnen, das generische Femininum. Dort finden Sie dann letztendlich ein Formular, wo Sie sich eintragen können, um vielleicht die Perspektive zu erweitern.
Das ist ja auch schon mal eine ganz konkrete Recherchehilfe. Danke dafür. Ulrike, wie sieht es bei dir aus, das Jahr 2031? Wie stellst du dir das vor hinsichtlich Diversität in der Gesellschaft, in den Medien?
Ja, ich wünsche mir eine Wertschätzungskultur und eine Kultur, die alterslos und themenorientierter agiert. Heißt also Klartext, ich gucke eher nach dem Thema, nach dem Wissen, nach dem Können und nach der Person und weniger danach, wie sie aussieht, wie sie ausgestattet ist, warum sie so und so ist oder wo sie herkommt, sondern ich gehe danach, was ich gerade in dem Moment, habe ich mich angeregt gefühlt durch Raul, wenn man auf die Bühne kommt, dass man der Experte ist und dass es nicht so wesentlich ist, wie alt ich bin, wie ich aussehe, ob ich behindert bin oder nicht, das ist völlig Schnuppe. Und dass es natürlich auch einen stärkeren Bezug zu unserer Demografie gibt und dass die Programme auch dann irgendwie zu dem matchen, was wir jetzt wirklich in der Gesellschaft vorfinden. Und nicht immer so, dass alles irgendwie so voneinander abgenabelt ist, kommt mir manche Tage vor. Dankeschön.
Danke dir, Ulrike. Nora, wie ist das bei dir, deine Zukunftsvision für 2031?
Ich würde mir wünschen, dass wir 2031 nicht mehr so sehr über dieses Thema sprechen müssen, weil es quasi mehr Normalität ist, dass alle gesellschaftlichen Bereiche diverser geworden sind. Und genau, dass es einfach mehr quasi Normalität ist, dass überall in allen Bereichen Politik, Medien zum Beispiel oder auch Sport die komplette Gesellschaft, wieso wie sie ist, repräsentiert wird. Und ich wollte gerade noch ergänzen, wenn ich darf. Ich glaube, Kascha hat das gesagt, dass wichtig ist, dass auch Diversität quasi auch vor der Kamera stattfindet und repräsentiert wird. Und da wollte ich nur noch mal ergänzen, dass ja auch in vielen Formaten bei uns auch das schon der Fall ist. Also das Thema LGBTQ+ hatten wir jetzt nicht so sehr besprochen. Also mit Formaten wie Prince Charming oder Take Me Out, da gab es ja auch eine Folge mit schwulen Männern, dass das wirklich auch stattfindet. Und auch in der Jury bei Let's Dance zum Beispiel, die ja auch wirklich divers ist, würde ich sagen, da auch schon gelebt und umgesetzt wird. Aber natürlich gibt es auch immer noch Verbesserungsbedarf und ich nehme auch die Anregungen gerne mit.
Und natürlich hier noch kurz vielleicht der Punkt, den Kemi angebracht hatte. Es geht ja vor allem darum, nicht unbedingt nur Tokens zu haben, sondern das in Machtstrukturen wiedergespiegelt zu bekommen. Das heißt, das ist, glaube ich, auch vor allem das, über das wir diskutieren sollten. Und damit gebe ich weiter an Kascha. Kascha, du hattest, also dein Punkt wurde ja sogar aufgegriffen von Nora. Was denkst du, also 2031, worauf blickst du zurück? Was haben wir hingekriegt?
Also ich schließe mich eher Ulrike und Nora nochmal an, weil ich wollte auch sagen, dann gehört für mich Diversität einfach zu unserem Mindset und ist Normalität geworden. Und dann braucht es diese Runden auch nicht mehr wie heute Abend, sondern es läuft überall. Und insofern ja, habe ich da nichts mehr so hinzuzufügen. Also ich glaube, das muss das Ziel sein.
Okay. Andrea, würdest du gerne teilen, worauf du zurückblicken würdest?
Ach, mein Schalter wieder. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet. Ja, ich schließe mich da nur an, dass alles einfach selbstverständlicher sein müsste. Es wurde jetzt eh, glaube ich, alles gesagt, aber danke, dass ich da auch noch mal was dazu sagen durfte.
Gerne, Ralf, jetzt bist du ja auch noch auf der Bühne. Magst du auch noch ein, zwei Sätze dazu sagen? Danach würde ich dann noch zwei abschließende Worte da reingeben.
Das kann ich gerne machen. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir nicht immer wieder neue Begrifflichkeiten und Wörter finden, um das Wort Behinderung anders und positiver darzustellen, wie Menschen mit besonderer Befähigung und was es da alles gibt, sondern dass es einfach normal ist, dass wir alle nebeneinander, miteinander und gemeinsam auch in den Medien zusammenarbeiten. Und dass das einfach nachher nicht wieder nur anders ausgedrückt wird, sondern dass es halt einfach alles zusammengehörig ist.
Vielen, vielen Dank. Ja, es ist 20.06 Uhr, etwas überzogen. Entschuldigung dafür, aber ich finde, es hat sich gelohnt. Das war unser Clubabend am Montag. Im Laufe der Nacht erscheint diese Diskussion auch als Podcast auf den bekannten Plattformen und als Video bei YouTube. Die nächste Ausgabe des Clubabends kommt dann am Donnerstag. Dann gibt es die nächste Folge des Open Innovation Podcasts mit Tess Kadiri und Richard Gutjahr und vielen anderen GesprächsteilnehmerInnen. Nicht vergessen, Turi 2 könnt ihr sowohl hier auf Clubhouse als auch auf Twitter, LinkedIn und Co. folgen für alle Updates und die neuesten Talks. Und ihr könnt auch sehr gerne mal bei turi2.de vorbeischauen und unseren Newsletter abonnieren, der auch hoffentlich nach und nach vielfältiger wird, inhaltlich wie personell. Wir lassen den Raum jetzt noch ein paar Minuten offen fürs Vernetzen. Ich bedanke mich bei allen Gästen, bei allen TeilnehmerInnen und bei Andrea, Katja und Ralf für ihre Beiträge. Für heute sagen wir Tschüss. Danke fürs Zuhören und dabei sein. Wir wünschen euch einen schönen Abend und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/podcast sowie bei Spotify, iTunes und Deezer.